Spazieren gehen, das ist ja eher was für Rentner oder für Zeitverschwender. Könnte man meinen, ist aber falsch. Spazieren gehen liegt gerade jetzt im Trend, nicht nur im Grünen, sondern gerade in der Stadt. Wer Mainz wirklich kennenlernen will, der nimmt sich Zeit und erkundet Straßen, Gassen und Plätze zu Fuß. Und Neugier ist dabei nicht schlecht und Fragen gibt es ja schließlich auch mehr als genug. Die beantwortet die AZ-Serie Stadtspaziergang jede Woche. Jede Woche wird eine andere Straße vorgestellt mit ihrer Geschichte und ihren Geschichten aus guten und aus bösen Zeiten. Warum Mainz so aussieht, wie es heute aussieht? Die Stadtspaziergänge erzählen es. Und jetzt gibt's das Ganze auch als Hörspaziergang. Hallo und willkommen zum ersten Hörspaziergang. Mein Name ist Michael Bermeitinger. Ich bin Redakteur der Allgemeinen Zeitung Mainz und Autor der Stadtspaziergänge. Aufgewachsen bin ich im Schwarzwald und in Bonn und lebe seit 1974 in Mainz. Mich interessiert vor allem die Alltagsgeschichte der Stadt. Wie haben die Menschen denn gelebt? Früher, vor 100 Jahren, vor 50 Jahren? Wo haben sie gearbeitet? Wie sahen denn die Viertel früher aus? Wo verbrachten die Mainzer ihre Freizeit? Wo waren welche Geschäfte? Welche Kino gab's? Und welche Filme liefen dort? Mehr als 100 Folgen über die Mainzer Straßen und Plätze habe ich schon geschrieben und es werden noch viele hinzukommen. Und noch ein kurzer technischer Hinweis. Der Hörspaziergang kann jederzeit auch gestoppt werden. Die erste Folge führt uns über die Kaiserstraße. Die erste und auch einzige Prachtstraße, die Mainz je hatte. Bis zu ihrem Untergang. Wir stehen jetzt vor Mainzer Stadthaus, blicken auf den sogenannten Kreisigflügel. Hier lag noch vor 150 Jahren der mächtige Festungswall. Er kam vom Alisenplatz rechts hinter uns und verlief dann im Zickzack, aber geradeaus zum Rhein. Nur zwei Tore führten durch die Mauer. Am Münsterplatz und unten am Ufer. Nach Norden, hier links von uns, lag das weite Gartenfeld. Mainz war Mitte des 19. Jahrhunderts überbevölkert, durfte sich als Festung aber nicht ausdehnen. Erst 1872 erlaubte das Militär, dass der Wall weiter nach Norden verlegt werden darf. Auf dem gewonnenen Gelände des Gartenfelds entstand die Neustadt und hier, wo der Festungswall lag, die Kaiserstraße. Oder wie man damals noch sagte, der Boulevard. Wir gehen nun links am Stadthaus vorbei. Es entstand erst Ende der 30er Jahre als zweites Gebäude der Reichsbahndirektion, die ihren Hauptsitz auf der linken Straßenseite hatte, in einem prächtigen Gebäude der Gründerzeit, als die Eisenbahnen in Mainz noch nicht staatlich, sondern privat waren. Die Brücke über uns, durch die wir jetzt hindurchgehen, verband die beiden Bauten. Man nannte sie damals die höhere Beamtenlaufbahn. Der Altbau wurde im Krieg vollkommen zerstört. Es standen nur noch Mauerreste. Viele Menschen starben und in den 50er Jahren wurde er ersetzt. Die streng gerastete Natursteinfassade ist ein sehr schönes Beispiel für Verwaltungsbauten jener Zeit. Heute hat die Sparda Bank dort ihren Sitz, während im Gebäude rechts von uns die Stadtverwaltung untergebracht ist. Die ersten Gebäude entstanden direkt nach dem Bau der Kaiserstraße 1875. Aber es sollte mehr als 30 Jahre dauern, bis die gesamte Straße komplett bebaut war. Die Grundstücke waren damals ziemlich teuer und so lebte hier zunächst die bessere Gesellschaft von Mainz. Kaufleute, Ärzte, Anwälte, Richter oder Offiziere ab dem Major aufwärts. Auch viele Weinhändler hatten hier ihren Sitz, was die vielen tiefen Keller in den älteren Gebäuden erklärt. Nur in den oberen Stockwerken lebten einfachere Leute, aber oft waren es die Bediensteten, der Hausbewohner, die Stubenmädchen, die Köche oder auch mal ein Kutscher. Wir bleiben kurz hinter dem Stadthaus stehen. Hier öffnet sich der Blick über die alte Prachtstraße bis hin zur Christuskirche. An dieser Stelle ist sie 90 Meter breit, im Hauptteil 60 und an der Christuskirche wieder 90 Meter. Die Bomben haben hier dieser Straße furchtbar gewütet, wie überall in der Stadt. Keine 20 Häuser haben in der Kaiserstraße den Krieg überlebt. Oft auch nur teilweise. Wir gehen nun weiter bis zur nächsten Kreuzung rechts, dann dort über die Ampel und weiter die Kaiserstraße runter. Trotz aller Zerstörung war die Straße bei der Vernichtung der Stadt am 27. Februar 1945 auch Lebensretter. Sie war nach dem Angriff Zuflucht für viele Mainzer aus den brennenden Vierteln rechts und links des Boulevards. Die Straße war so breit, dass man auf ihr hinunter zum Rhein gelangte, ohne dem gefährlichen Feuer und den einstürzenden Gebäude zu nahe zu kommen. Nach dem Krieg war hier auf diesem Platz ein großes Wasserbecken, wie es gleich mehrere auf dem langen Mittelstreifen der Kaiserstraße gab. Sie wurden größtenteils stillgelegt, meist dann zugeschüttet, weil ihr Unterhalt der Stadt schlicht zu teuer war. Viele Jahre gab es hier nach Einbruch der Dunkelheit einen Drogenumschlagplatz, was erst durch ständige Razzien in den letzten Jahren eingedämmt wurde. Links sehen wir das Europa-Hotel aus den späten 50er Jahren, einst eines der führenden Häuser am Platz, mit einer exquisiten Küche. Damals, Ende der 50er, gab es in Mainz nur sehr wenige Hotels, ständig herrschte Mangel, denn Mainz war doch ein recht beliebter Ort für Konzerte, Fernsehshows, Parteitage und andere Großveranstaltungen. All dies löste sich erst Ende der 1960er Jahre, als am Rhein erst das Hilton Hotel und dann die Rheingoldhalle eröffnet wurden. Wir gehen jetzt über die Ampel, aber das kann erfahrungsgemäß hier etwas dauern. Das Haus schräg vor uns auf der Ecke Neubrunnenstraße, Kaiserstraße 22, stammt von 1877. Es ist heute das älteste noch erhaltene Gebäude der gesamten Straße. Gebaut hat es damals ein Likör- und Essigfabrikant, was man heute nicht mehr weiß. Mainz war eine wichtige Stadt für den Essighandel und die Produktion europaweit. Während später in der Nummer 22 viele Jahrzehnte das bekannte Geschäft Pianofaber ansässig war. Früher kreuzte hier auch die Straßenbahn, die vom Neubrunnenplatz kam und dann durch die Bobstraße zum Kaiser-Wilhelm-Ring und weiter nach Mombach fuhr. Aber nur bis in die 30er Jahre. Auf dem Nachbargrundstück des alten Hauses verdient ein wunderschönes schmiedeeisernes Torgitter unsere Beachtung. Ansonsten steht hier ein schmuckloser Neubau in typischem Mainzer Sandsteinrot. Vor dem Treppenaufgang zum Haus Nummer 24 liegen gleich mehrere Stolpersteine. Hier lohnt das Innehalten. Ein kurzes Gedenken ehrt die Opfer der Nazi-Herrschaft. Vier der Steine gelten der jüdischen Familie Nathan. Dr. Walter Nathan war ein beliebter Orthopäde am Neubrunnenbad, das besonders bei der Behandlung von Kindern ein hohes Ansehen genoss. 1933 wird er als Jude entlassen. Wenige Jahre später entziehen ihm die Nazis die Approbation. 1942 werden er, seine Frau und die kleinen Kinder bei der ersten großen Mainzer Judendeportation ins Ghetto von Piaski gebracht. Dort im Generalgouvernement in Polen werden alle vier ermordet. Fern der Heimat verliert sich ihre Spur. Nicht einmal ein Bild der Nathans existiert. Wir gehen nun weiter bis zur Ecke Heidelberger Fassgasse, wo sich das prächtige Gebäude der früheren Kreissparkasse befindet, die erst 1973 mit der Stadtsparkasse zur Sparkasse Mainz fusionierte. Gebaut wurde das prächtige Haus im Jahr 1904 und ist besticht durch eine reiche Sandsteinfassade mit Dekorationsformen aus Barock und Jugendstil. Auf der anderen Straßenecke liegt das DGB-Haus, ein schöner und typischer Vertreter der frühen 50er Jahre, das erst vor wenigen Jahren aufwendig saniert wurde. Umweltbelastungen haben über Jahrzehnte die Fassade beschmutzt. Nun strahlt der bayerische Muschelkalk wieder wie anno 54, damals im Jahr des Wunders von Bern. Vor dem DGB-Haus überqueren wir die Kaiserstraße auf dem Fußgängerüberweg. Sollten wir länger warten müssen, lohnt sich noch ein Blick zurück auf die Kreissparkasse und ihren reich ornamentierten Eingang an der Heidelberger Fassgasse. Sehr schön auch die stark betonte, abgerundete Ecke mit den umlaufenden Balkonen und der hohen Kuppel. Wenn jetzt die Fußgängerampel noch rot ist, legen wir eine kurze Hörpause ein. Stolpersteine gibt es zahlreiche auf der Kaiserstraße. Und eigentlich müssten es noch viel mehr sein. Denn hier wohnten einst viele jüdische Familien. Auch die Eltern der Schriftstellerin Anna Segers, das Ehepaar Reiling, lebte hier in der heutigen Hausnummer 36, das im Krieg zerstört wurde. Und es gab viele sogenannte Judenhäuser hier auf der Kaiserstraße. Das waren Wohnhäuser, in denen ab 1940 Juden zusammengepfercht wurden, die man aus ihrer eigenen Wohnung oder dem eigenen Haus verjagt hatte. Es gab oft nur ein Zimmer für eine ganze Familie. Manchmal mussten sich 30 Personen eine einzige Wohnung teilen. So mussten sie bis zu ihrer Deportation und der Ermordung schließlich leben. Auf der anderen Straßenseite gehen wir die schmucklosen 50er-Jahre-Häuser entlang. Sie mussten damals sehr schnell entstehen, weil nach der Zerstörung von Mainz zigtausende dringend eine Wohnung brauchten. Die Menschen lebten in Baracken, sie lebten in Kellern, sie lebten manchmal nur in Gartenhäuschen und viele konnten gar nicht mehr in Mainz leben. Es sind nicht viele qualitätvolle Gebäude darunter, denn Geld gab es in Mainz in den 50er Jahren auch nicht viel. Hässlich ist bei manchen Häusern das treffende Wort. Die Stadt war durch die Zerstörung verarmt und durch die Wegnahme der rechtsrheinischen Industriegebiete in Amöneburg, Kastell und Kostheim, in Bischofsheim und Ginsheim-Gustavsburg fehlten ihr die Einnahmen. Mainz kam nur langsam auf die Füße. Das erklärt auch, warum noch bis weit in die 60er Jahre überall in der Stadt Lücken, teilweise sogar noch Ruinen zu sehen waren und erst langsam, wirklich ganz langsam, sich das Stadtbild komplettierte. An der nächsten Ecke, an der zur Leibnizstraße, ein historisches Gebäude mit einer furchtbaren Geschichte, denn hier war der Sitz der Mainzer Gestapo, der geheimen Staatspolizei. Hier wurde die Verhaftung von Regimegegnern und deren Einweisung in die KZ vorbereitet, die Verbrechen der Kristallnacht, die Deportation der Mainzer Juden und damit ihre Ermordung geplant. Ausgerechnet dieses Haus und die dort arbeitenden Verbrecher wurden von Bomben verschont. Im Hof gab es noch viele Jahre Verschläge, in denen einst die Gestapo-Opfer zusammengepfercht waren. Am Haus findet sich eine Gedenktafel. Nach wenigen Metern erreichen wir die hervorragend erhaltenen Häuser mit den Nummern 35 und 37. Hier lohnt es sich, natürlich nur, wenn die Tore offen stehen, einmal in die Durchfahrten zu schauen. In der Nummer 37 findet sich auch ein schönes Treppenhaus mit Terrazzoböden. Dort ist heute der Sitz des evangelischen Dekanats. Es ist durchaus zu empfehlen, die beiden Gebäude vom Mittelstreifen aus zu betrachten. Was dabei auffällt, bei der Nummer 35 ist die Dachlandschaft komplett erhalten, beim Eckhaus nicht. Das liegt daran, dass bei den Bombenangriffen zunächst mit großen Sprengbomben die Dächer abgedeckt wurden, dann regneten Brandbomben in die von oben geöffneten Häuser hinein. So war das Dach zerstört, die Häuser brannten von innen aus. Bei Gebäuden, die nicht komplett vernichtet wurden, fehlen dann meist die oberen Stockwerke oder wenigstens die alte Dachlandschaft mit ihren Mansarden und Giebeln. Dieser obere Teil wurde dann oft nur vereinfacht wieder aufgebaut. Die nächste Straße ist die Hindenburgstraße, die bereits im Ersten Weltkrieg nach dem Feldmarschall benannt wurde, der damals Ostpreußen und dort Millionen Menschen vor der russischen Armee gerettet hatte. Diese Straße ist eine der großen Achsen durch die Neustadt. Wir überqueren die Hindenburgstraße, die einst Bonifatiusstraße hieß, und wechseln dann auf den Mittelstreifen und gehen dort weiter in Richtung der Christuskirche. Sehr schön ist die Pflasterung des Weges, die hier gut erhalten ist. An anderen Stellen der Kaiserstraße weist sie oft Fehlstellen auf oder wird durch die Baumwurzeln nach oben gedrückt. Auf der Fahrbahn links neben uns fuhr einst die Straßenbahn in beide Richtungen. Wenn also die Straßenbahn Richtung Rhein fuhr, war sie wie ein Geisterfahrer unterwegs. Das behinderte nach dem Krieg den erstarkten Autoverkehr so sehr, dass die Straßenbahn stillgelegt wurde. Quer zum Weg liegt eine große Brunnenanlage mit einem schönen Wasserspiel. Gespendet wurde der Brunnen 1962 zum angeblichen 2000. Geburtstag der Stadt von dem Unternehmer Hans Klenk. Er ist der damalige Eigentümer der Klopapierfabrik Hakle und ein großer Mäzen. Nicht nur für Brunnenanlagen, sondern auch für die Kunst. Allerdings gerät er Ende der 60er Jahre in einen Skandal, als er eine teure Kunstsammlung zusammengestellt hat, sich aber herausstellt, dass sie nur aus Fälschungen besteht. Vor uns erhebt sich nun die Christuskirche. Ihr Bauplatz wurde seit 1888 freigehalten, doch erst 1903 konnte sie geweiht werden. 6 Jahre nach dem Tod ihres Schöpfers, dem Stadtbaumeister Eduard Kreisig, der die Mainzer Neustadt sozusagen erfunden hatte. Es ist ein monumentaler Bau mit hochaufragender Kuppel, der sich die italienische Hochrenaissance zum Vorbild nimmt. Die Kirche wird am 1. Februar 1945 zerstört, bei einem britischen Luftangriff, der eigentlich ganz Mainz vernichten sollte. In der Stadt wurden aber nur wenige Schäden angerichtet, nur die Christuskirche wurde schwer getroffen. Die Kuppel stand wie ein Fanal in hellen Flammen. Es sollte 3 Tage dauern, bis die Kuppel endgültig ausgeglüht war. Die Kirche brannte vollkommen aus. Die Vernichtung der Reststadt holten die Briten dann am 27. Februar 1945 nach. 1954 wurde die Christuskirche neu geweiht. Mit neu geformter Kuppel, verändertem Innenraum, aber richtig ernüchternd ist erst das Ergebnis eines Umbaus vor wenigen Jahren, seitdem der Innenraum eher an ein Vorstadtgemeindezentrum erinnert. Auf den Stufen der Christuskirche wenden wir uns nochmals um, genießen den Blick über den Boulevard mit seiner schönen Fernwirkung. Mit diesem Blick beende ich unseren Hörspaziergang hier auf den Stufen der Christuskirche. Auf der anderen Seite der Kirche führt die Kaiserstraße noch weiter bis zum Kaisertor und zum Rhein. Auch von dort gibt es noch vieles zu berichten. Die Geschichte vom Millionenbau, von der Notbrücke rüber nach Kastell und von den strengen Kontrollen an der Zonengrenze. Wer jetzt neugierig geworden ist, der kann über unsere Nachrichtenportale im Dossier Stadtspaziergänge alle 3 Folgen über die Kaiserstraße nachlesen.
Das war die heutige Folge unseres Hörspaziergangs durch Mainz mit Michael Bemeitinger, Redakteur der Allgemeinen Zeitung. Gebäude, Straßen und Plätze haben ihre Geschichten. Warum Mainz so aussieht, wie es heute aussieht, unsere Hörspaziergänge erzählen es. Ihr wollt noch mehr spannende Geschichten, Reportagen und News aus eurer Region? Dann probiert doch einfach mal unser Plus-Angebot aus. Einfach reinklicken unter vrm-abo.de/podcast.
Angebot der VRM.